Radio 1 for Future.
School Strike verklimatet. Mit diesem Schild setzte sich Greta Thunberg im August 2018 vor das Reichstagsgebäude in Stockholm, trat in den Streik, um der schwedischen Regierung Beine zu machen. Sie werde so lange streiken, bis die Klimapolitik ihres Landes dem Pariser Klimaabkommen entspreche. Ein dazugehörender Hashtag von Greta lautete Fridays for Future. Mittlerweile eine große Bewegung, die heute an diesem Radio Day auf Radio 1 im Mittelpunkt steht. Und deshalb freue ich mich sehr, jetzt zwei Aktivistinnen aus Berlin hier im Studio zu haben. Das ist zum einen Annika Hornbücher, hallo.
Hallo, danke für die Einladung heute.
Und Clara Marissa Meyer, hallo.
Hi.
Erinnern Sie sich an diesen Tag oder an den August vor einem Jahr? Was haben Sie gedacht, als Sie das erste Mal von Greta Thunbergs Streik gehört haben?
Also ich habe über Instagram gesehen, dass da dieses Mädchen sitzt vor dem Parlament und ich dachte mir irgendwie so, wow, die hat Mut. Und die bewundere ich. Und sie sah auch so jung aus und es hat mich einfach umgeworfen. Und ich habe einfach mir vorgenommen, sie auf Social Media einfach weiter zu verfolgen und zu schauen, was daraus wird. Und damals war Fridays for Future noch gar nicht wirklich eine Bewegung. Da kam nur auf so manchen Umweltseiten, denen ich folge, so, hey, ist dieses coole Mädchen und sie sitzt da vor dem Parlament. Und ich dachte mir so, irgendwie könnte da was draus werden. Und das hat mich dann total überwältigt, als das dann wie so ein Lauffeuer sich verbreitet hat.
Annika, wie war das bei Ihnen?
Ich habe tatsächlich davon gehört, als diese große, sehr bekannte Rede von Greta durch die Medien kam. Und ich habe mir tatsächlich gedacht, wow, sehr faszinierend und auch das, was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall. Aber bei mir war hauptsächlich dieser Gedanke, dass jetzt vielleicht mal was passiert, was sehr mehrheitsfähig ist. Also das war ja nicht die erste Klimabewegung, die gestartet ist sozusagen, aber die erste, die so massenhaft Anklang in der Normalbevölkerung gefunden hat. Und das hat mich sehr gefreut.
Sie haben damals gar nicht streiken müssen. Weil Sie haben da schon studiert, richtig?
Genau.
Genau. Während Clara gerade das Abi gemacht hat,
ja.
Wie viele Tage haben Sie insgesamt gestreikt? Haben Sie das gezählt?
Oh, ich habe nicht mitgezählt, aber die Lehrer waren sehr kooperativ. Also ich habe jetzt mein Abi mit einem 1,3 bestanden. Ich glaube, das Schwänzen oder das Streiken hat sich nicht auf meine Note ausgewirkt. Ich glaube, da lernt man so viel beim Streik, das zahlt sich aus, hinzugehen.
Okay, also niemand muss davor bangen, in diesem Jahr zum Beispiel nicht das Abi zu bestehen, weil er oder sie gestreikt hat.
Überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe mehr auf diesen Fridays for Future Streiks gelernt und den Treffen, die es danach gibt, als in jeder Schulstunde.
Ihre Bewegung hat ja sehr klare Ziele formuliert inzwischen. Senkung der Treibhausgasemissionen in Deutschland bis 2035 auf netto null. Umsetzung des Kohleausstiegs bis 2030, nicht 38, wie es im Moment vorgesehen ist. 100% erneuerbare Energien in der Energieversorgung bis 2035. Wie schaffen Sie es eigentlich, bei den auch sehr unterschiedlichen Themen Profis zu sein?
Also die Sache ist die, wir sind eine total durchmischte Bewegung. Wir haben nicht eine Meinung. Wir sind ein Konglomerat an ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen. Wir haben 11-jährige Kinder dabei und wir haben 25-jährige Studis dabei. Und das heißt, wir haben immer Leute, die sich zu irgendeinem Thema auskennen und wir haben immer Leute, die auch die Fakten überprüfen können und die Kontakt zu WissenschaftlerInnen haben, die uns informieren. Das heißt, da geht niemand bei Fridays for Future rein und sagt irgendwie, ey, ich muss jetzt zu allem Bescheid wissen. Das Wissen wird einem vermittelt und in gewisser Weise erarbeitet man sich das da an, wenn man mitstreikt. Also es ist nichts, wo man reingeht und man muss es besitzen.
Außerdem haben wir die super Unterstützung der Scientists for Futures schon sehr früh bekommen und zusammen in Kooperation mit denen wurden diese Forderungen erarbeitet. Das heißt, es waren nicht irgendwelche Schülerinnen und Studis, sondern wirklich WissenschaftlerInnen, die das mit uns gemacht haben.
Mit wem haben Sie, Clara, als Sie kürzlich bei der VW-Hauptversammlung gesprochen haben, Respekt, mit wem haben Sie sich da zusammen vorbereitet?
Ich habe mich mit ein paar Studis zusammengesetzt, die in den Bereichen Klimaschutz und sowas studieren und habe einfach gesagt, so möchte ich ein bisschen meine Rede halten, darauf möchte ich eingehen und dann haben sie mir so ein bisschen die Unterstützung von Seiten der Fakten her so ein bisschen gegeben. Zum Beispiel so Sachen wie mit dem 3-Liter-Auto, das vor meiner Geburt von VW entwickelt wurde.
Das war ein Lupo, glaube ich,
ja,
oder?
Genau, das konnte ich gar nicht wissen, weil es vor meiner Geburt stattgefunden hat. Das heißt, dass sie mir da so kleine Anstöße gegeben haben, mit denen ich dann weiterarbeiten konnte, genau.
Wie lautete noch Ihr finaler Satz?
Oh Gott, wie war der nochmal? Wenn Sie heute Abend zu Ihren Kindern nach Hause gehen, schauen Sie in die Augen, wissentlich, dass Sie Ihre Zukunft geraubt haben.
Und wie waren die Reaktionen bei dieser Hauptversammlung?
Also, das Video, das im Netz rumschwirrt, ist aus der Cafeteria aufgenommen worden, weil halt Reporter nicht im Saal sein durften. Und das heißt, im Hintergrund hört man so Essgeräusche und sowas. Aber das war im Saal überhaupt nicht der Fall. Im Saal war es still und dann habe ich Applaus bekommen. Einmal hat jemand geschrien, aufhören, aufhören. Aber das war nur so eine Person.
Okay, also doch echt eine erhebliche Resonanz, auch bei dieser Total. Hauptversammlung von VW. Sie sind ja sehr beharrlich und inzwischen gibt es viele, die For Future sind. Universitäten, haben Sie ja auch schon erwähnt, Science for Future, Eltern, Unternehmer, sogar ein Radiosender ist heute For Future. Fühlen Sie sich eigentlich bestärkt oder manchmal auch ein wenig gekapert?
Man fühlt sich auf jeden Fall sehr bestärkt. Man bekommt ja auch von der Politik ständig Lob, dass es so gut ist, was wir machen. Aber da muss man auch ganz klar sagen, wir haben diese Forderungen aufgestellt und die gesamte Bestärkung nützt uns nichts, wenn nichts getan wird. Das heißt, im Endeffekt haben wir noch keinen wirklichen Erfolg dadurch erzielt. Erst wenn die Politik handelt und unsere Forderungen erfüllt werden, würde ich das als Erfolg verbuchen.
Klare Worte, Annika Hombücher und Clara Marissa Meyer sind hier im Studio und bleiben auch in diesen angebrochenen 2 Stunden an meiner Seite, denn wir werden nach halb die Energieökonomin Claudia Kempfert in die Runde holen. Frau Kempfert ist beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zu Hause, unterstützt Fridays for Future und wir nutzen die Gelegenheit, mit ihr zusammen ein paar wichtige Fragen zur Energiepolitik zum Beispiel zu klären. Und dann wird auch noch aus dem Bundesumweltministerium der Staatssekretär Jochen Flassbart zu uns stoßen, damit wir dann auch mal heute das Gespräch mit einem politisch Verantwortlichen führen können. Vielen Dank erstmal an Sie beide. Seid ihr noch zu retten? Die Überschrift dieses Radio Days am Pfingstmontag und die Frage werden wir jetzt gemeinsam einer sehr spannenden Energieökonomin stellen, die beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt leitet. Und ich sage wir, denn an meiner Seite sind Annika Hombücher und Clara Marissa Meyer, Klimaaktivistinnen bei Fridays for Future, um sich mit Claudia Kempfert vom DIW auszutauschen. Guten Tag, Frau Kempfert.
Guten Tag, ich grüße euch.
Sie sind nah dran an politischen Entscheidungsträgern, zum Beispiel als Mitglied im Umweltrat. Sie sind Gutachterin des Weltklimarates. Sie haben intensiv zu den ökonomischen Effekten der Klima-, Energie- und Verkehrspolitik geforscht. Haben Sie auch schon die Fridays for Future-Bewegung erforscht?
Noch nicht erforscht, aber wir sind der Science for Future. Ich war Erstunterzeichnerin ganz zu Anfang, weil ich es und viele meiner Kolleginnen und Kollegen richtig finde, diese Forderungen aufzustellen. Und das, was hier gesagt wird, ist das, was wir im Grunde genommen seit 25, also ich persönlich seit 25 Jahren, einige meiner Kolleginnen und Kollegen schon seit 40 Jahren sagen. Insofern ist das hoch willkommen, dass man diese Diskussion jetzt auch in der Öffentlichkeit mit dem Nachdruck führt.
Annika und Clara, jetzt sitzen Sie hier mit einer Energieökonomin des DIW zusammen, die Ihre Forderung, wir haben es gehört, unterstützt. An welchen Punkten ist dann schwer für Sie zu argumentieren? Also wo könnten Sie heute mal das Know-how von Frau Kempfert anzapfen?
Mich würde es total mal interessieren. Wir haben ja als Fridays for Future Deutschland die Forderung der 100%igen Energieversorgung mit erneuerbaren Energien bis 2035 und ob es für Sie möglich ist, dass wir bis dato darauf umstellen können und ob sich das dann auch wirtschaftlich lohnen würde, weil da ist ja immer so das schlagende Gegenargument.
Ja, also möglich wäre es. Es ist allerdings so, dass wir wahnsinnig spät dran sind, weil wir lange Zeitzyklen haben. Und gerade beim Energiesystem ist es so, dass diese Investitionen eben weg von Atom und Kohle hin zu mehr erneuerbare Energien lange Zeiträume umfasst. Wir haben ja schon seit 15 Jahren gefordert, endlich die erneuerbaren Energien viel, viel schneller auszubauen und auch gar nicht mehr in die fossile Infrastruktur zu investieren. Das ist ja leider nicht passiert. Insofern hat man da jetzt Fahrtabhängigkeiten, die dann eben aufgehoben werden müssen, was aber nicht heißt, dass es nicht geht. Also technisch ist es auf jeden Fall möglich.
Würde das mit hohen Kosten verbunden sein?
Man müsste heute jegliche Investitionen unterlassen in fossile Infrastruktur und Energie, sondern alles kanalisieren in die erneuerbaren Energien. Glücklicherweise werden die erneuerbaren Energien immer preiswerter und die Kosten sinken kontinuierlich, sodass diese Investitionen sich volkswirtschaftlich sogar lohnen und damit auch rentabel sind. Wir damit auch noch Wertschöpfung und Arbeitsplätze schaffen und aus dem Grund ist es auf jeden Fall eine Win-Win-Win-Situation, die man umsetzen kann. Insofern die Antwort darauf ist klares Ja. Es lohnt sich und man sollte es auch möglichst schnell umsetzen.
Sie haben gesagt, schon vor 25 Jahren, manchmal sogar 40 Jahren ist das klar. Ich habe so das Gefühl und viele bei Fridays for Future, das ist immer noch nicht Thema Nummer 1, dass wir uns jetzt auf die erneuerbaren Energien fokussieren? Was steht in diesem Prozess noch im Weg? Wieso ist das noch nicht Thema Nummer eins? Wieso wird noch nichts getan?
Also in der Vergangenheit hat eben Fridays for Future gefehlt, um das tatsächlich auf Nummer eins in der Diskussion zu bringen. Das ist euch tatsächlich gelungen, dass das endlich auch in der politischen Agenda nach oben kommt. In der Vergangenheit war eben gerade in den letzten 20 Jahren ein kompletter Rückschritt zu beobachten. Wir haben ja angefangen, vor 20 Jahren die erneuerbaren Energien zu fördern, den Atomausstieg beschlossen und dann fehlte es aber, den Kohleausstieg mit zu beschließen. Und aus dem Grund hat man eben nicht genug erreicht. Und da sind sehr stark die fossilen Lobbyisten am Werk. Das schreibe ich auch in meinem Buch, das fossile Imperium schlägt zurück. Und aus dem Grund ist es eben so schwer, diesen Wandel zu gestalten. Im Gegenteil, im Moment werden ja sogar noch Investitionen in Infrastruktur, zum Beispiel die Gaspipeline Nord Stream 2, unterstützt. Und das ist etwas, was völlig widersinnig ist, weil wir müssten eigentlich jegliche Investition kanalisieren in die erneuerbaren Energien. Und ein Grund ist eben, dass es da sehr große Fahrtabhängigkeiten gibt und auch fossile Lobbyisten, die das in der Politik klug zu verhindern wissen.
Wenn ich kurz dazwischen gehen darf, wie schnell wäre es denn Ihrer Meinung nach möglich, sofort umzustellen auf 100% erneuerbare Energien?
Also im Moment haben wir einen Anteil in der Stromerzeugung von 40%. Das können wir problemlos verdoppeln in den nächsten 10 Jahren. Wir müssen allerdings auch alles tun, damit auch
dann
der Verkehr...
Dann wären wir bei 80, ne?
Bei Strom ja. Dann aber allerdings ja. Nur. Wir müssen ja auch den Verkehr auf die Schiene bringen und den elektrifizieren, dort nachhaltige Kraftstoffe auf den Weg bringen. Also das dauert dann auch nochmal seine Zeit. Also ich sag mal, wenn wir jegliche Investitionen sofort kanalisieren... Nur noch in erneuerbare Energien können wir relativ schnell sein. Allerdings haben wir eben diese Beharrungskräfte, wir haben diese Verhinderungskräfte, gegen die man ja permanent gegen angehen muss. Und das verhindert eben den schnellen Umstieg. Aber wären wir auf dem grünen Feld, auf der freien Wiese, könnten wir sehr viel erreichen. Und hätten schon erreichen können, dann wären wir heute schon in einer Welt mit 100% erneuerbare.
Und ich gehe an dieser Stelle kurz mal dazwischen, damit wir hier im Studio und auch die Hörerinnen und Hörer kurz durchatmen können. Gleich geht's weiter mit dieser Runde am Radio 1 Radio Day for Future. Claudia Kempfert vom DIW ist hier und spricht mit Clara und Annika von Fridays for Future. Und jetzt hören wir weiterhin Annika und Clara von Fridays for Future zu und Claudia Kempfert, Energieökonomin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die gerade nochmal unterstrichen hat, dass die Energiewende sehr wohl sehr schnell möglich wäre. Clara und Annika, nächste Frage bitte.
Nun werden ja praktisch fossile Brennstoffe künstlich von der Bundesregierung billig gehalten für den Konsumenten. Und dann sagen die PolitikerInnen ja immer, dass erneuerbare Energien so teuer wären. Machen aber oder ziehen praktisch den Vergleich zwischen den unsubventionierten oder wenig subventionierten nachhaltigen oder erneuerbaren Energien und den subventionierten fossilen Energien. Wie kann das sein? Und warum wird es nicht total einfach aufgedeckt? Warum sagt nicht der nächste Ökonom, hey, hier stimmt doch was in der Rechnung nicht? Und der Vergleich ist eigentlich ein ganz anderer.
Ja, das ist genau richtig, weil auch wir darauf hinweisen, dass es jede Menge umweltschädliche Subventionen gibt, die man abschaffen muss, die tatsächlich zu dieser Kostenwahrheit eben nicht beitragen. Im Gegenteil, wir zahlen heimlich über den Staatshaushalt diese Kosten und merken das gar nicht und schlagen aber die zusätzlichen Investitionen, die wir für die erneuerbaren Energien getätigt haben, auf den Strompreis drauf. Und deswegen hat man diese künstliche, gewollte Diskussion, dass man denkt, die erneuerbaren Energien seien teuer, das sei ein Luxusgut, was sich keiner leisten kann, obwohl man die anderen Energien indirekt eben diesen Wettbewerbsvorteil ermöglicht und auch noch immer so akzeptiert. Und das ist etwas, was in der Tat die Ökonomen sehr viel stärker thematisieren müssten. Sie versuchen das jetzt über die CO2-Steuerdebatte, aber aus meiner Sicht muss man dann noch ehrlicher sein und wirklich auch fordern, dass die umweltschädlichen Subventionen komplett abgeschafft werden.
Warum funktioniert in Ihrer Meinung nach der Handel mit CO2-Zertifikaten nicht und warum würde eine CO2-Steuer funktionieren?
Also der Emissionsrechtehandel gilt ja für Energie und Industrie auf europäischer Ebene. Da hat man zu Anfang aufgrund von Lobbyinteressen wahnsinnig viele Zertifikate zugeteilt. Dadurch ist der Preis nicht hochgegangen. Und wenn der Preis ganz niedrig ist, gibt es auch keine Lenkungswirkung. Ähnlich war es aber übrigens auch bei der Ökosteuer. Die hat man ja auch vor 20 Jahren eingeführt. Die ist auch viel zu niedrig. Da gibt es einen Preisaufschlag auf bei Mineralöl, also bei den Treibstoffen und auch bei den Heizstoffen. Allerdings ist auch die viel zu niedrig und da geht jetzt in der Diskussion einiges durcheinander, weil man immer denkt, der Emissionsrechtehandel ist ja da, dann hat man ja schon alles gelöst. Aber jetzt die Diskussion geht darum, inwieweit man den Benzinpreis und den Heizölpreis verteuert oder die Kostenwahrheit einpreist und dann auch eine Lenkungswirkung erzielen kann. Dann müsste der CO2-Preis allerdings relativ hoch sein und das ist politisch eben schwer umzusetzen. Beziehungsweise muss man auch einkommensschwache Haushalte entlasten, weil dann kommt sonst wieder die Diskussion, diese Pseudodiskussion, die armen Haushalte können sich das alles nicht leisten. Ja.
Wen ziehen Sie eigentlich da in die Verantwortung? Finden Sie, das sollte auf nationaler Ebene gelöst werden oder auf europäischer Ebene?
Also bei der CO2-Steuer kann man das sehr gut national machen. Es gibt ja sogar auch andere europäische Länder, die das fordern, dass Deutschland sich da anschließt, das umzusetzen. Die Steuer hat eben den Vorteil, dass man es national umsetzen kann, dass man Steuereinnahmen generiert und damit diese Einnahmen auch nutzen kann zur Ladeinfrastrukturausbau, zur energetischen Gebäudesanierungsfinanzierung. Also auch wirklich dann die nachhaltige Verkehrs- und Energiewende auf den Weg bringen kann. Wohingegen beim Zertifikatehandel die Einnahmen ja nur durch die Versteigerung entstehen. Die sind sehr gering und können auch nicht national dann so richtig viel ausgegeben werden. Und das ist das Hauptproblem. Und der Vorteil bei der Steuer wäre eben, dass man es national einführen kann. Man darf auch nicht vergessen, der Verkehrssektor hat viel, viel höhere CO2-Vermeidungskosten. Das heißt, anders als in der Energie oder Industrie reicht eben nicht ein CO2-Preis von 25 Euro, sondern der muss in Richtung 180, eher 380 Euro pro Tonne CO2 gehen. Und dann sind wir in Größenordnung, die politisch niemals durchsetzbar wären, um wirklich Lenkungswirkung zu erzielen. Insofern halte ich finde die Diskussion richtig zur CO2-Steuer, aber auch gefährlich, weil man diese Preise nie sehen wird. Und dann aber alle am Ende sagen, naja, wir haben ja sowas wie eine Ökosteuer und das reicht doch dann und die Lenkungswirkung ist immer noch nicht da.
Wenn ich kurz einen Gedanke noch hinzufügen darf, jetzt haben Sie schon angesprochen, wie gut lässt sich das national? Wie wichtig ist es vielleicht, das auch europäisch zu organisieren? Wo steht denn Deutschland nach vielen Jahren, wo Deutschland auch als Vorreiter galt? Wo steht denn Deutschland zum Beispiel europaweit, was das Umsetzen von Klimazielen anbelangt?
Ja, Deutschland ist schon lange kein Vorreiter mehr. Wir verfehlen ja die 2020er Klimaziele und wenn wir jetzt nicht umsteuern, verfehlen wir dann auch noch die 2030er Klimaziele. Das heißt, wir werden da mittlerweile zum Nachzügler. Man sieht das ja auch auf den internationalen Klimatreffen oder auch in Europa, dass es da viel mehr Staaten gibt, die sagen, Mensch, Deutschland, lasst uns da gemeinsam viel mehr machen. Sei es bei den Grenzwerten für PKWs, für LKWs, bei der CO2-Debatte. Deutschland ist nicht wirklich vorne dabei. Im Gegenteil, sie treten immer mehr als Bremse auf. Und das ist ja vor dem Hintergrund, dass wir eigentlich eine Klimakanzlerin haben oder uns da als Vorreiter feiern, nicht wirklich zu akzeptieren. Insofern müsste Deutschland da wirklich auch in der Politik anders agieren.
Sehen Sie das Klimaschutzgesetz, das jetzt seit einiger Zeit in aller Munde ist, als eine Möglichkeit, dass wir das EU-Klimaziel mit 2030 noch erreichen können?
Ja, das Klimaschutzgesetz halten wir für sehr wichtig, dass das 2030er-Ziel noch erreichbar ist, eben weil man dann so einen Rahmen hat, wo man dann auch gegensteuern kann. Wenn man merkt, die Ziele werden nicht erfüllt, dann hat man auch die Möglichkeit, das zu überwachen und gegenzusteuern. Ohne ein Gesetz sieht man ja jetzt, ist jeder da auf sich selbst gestellt. Es passiert nicht richtig was, jeder schiebt es auf den anderen. Der eine Sektor sagt, die anderen sollen mal was machen. Und das hätte man bei dem Klimaschutzgesetz, wenn man es jetzt hätte, auch schon lange haben hätte sollen. Man hätte es ja schon vor Jahren einführen müssen, damit auch die Legitimation wirklich beherzt durchzugreifen. Und das hat man im Moment nicht. Also das halten wir auch für sehr wichtig, dass wir dieses Klimaschutzgesetz endlich umsetzen.
Dann erzählen Sie uns doch abschließend nochmal, Frau Kempfert, was Sie den Aktivistinnen von Fridays for Future empfehlen. Wo müssten die Argumente vielleicht noch schärfer sein und müssen die Aktionsformen vielleicht auch noch radikaler sein?
Also ich finde es schon mal super gut, dass diese Fridays for Future diese ganzen Themen nach vorne auf die Agenda bringt. Da ist wahnsinnig viel Druck in die Debatte gekommen, das ist super. Und wir damit eben auch die Diskussion endlich führen können, die wir seit Jahren irgendwie einfordern. Und die Argumente, die da sind, sind im Prinzip schon auch wichtig und gut, dass man schneller durchgreifen muss, dass man die fossilen Subventionen abschafft, dass man auch bei der CO2-Bepreisung rangeht und dass man vor allen Dingen die Politik Politiker zum Handeln einfordert. Ich denke, das ist ja die Rolle, die ihr habt, die ich auch sehr gut finde, immer wieder drauf zu pushen, zu sagen, ihr müsst handeln, ohne dass ihr jetzt die Lösung im Detail durchführt oder einfordert in euren Pamphleten, sondern das ist ja das, was wir auch im Umweltrat machen, was viele Wissenschaftler machen, auf die ihr euch beziehen könnt.
Und die Aufgabe der Politik ist es, das dann umzusetzen.
Das auch endlich umzusetzen, ja. Und da auch einfach der Stachel im Fleisch zu bleiben, das halte ich für absolut sinnvoll und auch gut.
Ein letzter Gedanke noch.
Haben Sie wirklich das Gefühl, dass durch dieses Klimaschutzgesetz vielleicht unsere Forderungen wirklich erfüllt werden können? Weil das sehe ich jetzt persönlich noch nicht ganz so.
Also es kommt jetzt auf die Ausgestaltung dieses Klimaschutzgesetzes an, das auf jeden Fall eine Möglichkeit schafft, diese Ziele dann tatsächlich zu erfüllen. Aber es kommt jetzt wirklich darauf an, dass man auch Sektorziele in dem Gesetz definiert, dass man nicht einfach nur lose irgendwo was in den Raum wirft, so wie es jetzt ist, sondern wirklich konkrete Maßnahmen oder überhaupt auch Sanktionsmaßnahmen, Strukturen vorgibt. Dann kann ein solches Klimagesetz auch tatsächlich sehr wirkungsvoll sein.
Darüber können wir auch gleich noch reden. Erstmal bedanke ich mich bei Claudia Kempfert, Energieökonomin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die an diesem Radio 1 for Future Tag sich hier mit Clara und Annika von Fridays for Future ausgetauscht hat. Und einige Momente können wir gleich realpolitisch hier ein bisschen überprüfen, denn in der nächsten Stunde wird Jochen Flassbart, Umweltstaatssekretär, hier bei uns sein. Dann werden wir hören, wie das Bundesumweltministerium auf die Forderung von Fridays for Future reagiert. Erstmal vielen Dank an diese Runde. Danke, Frau Kempfert.
Danke Ihnen.
Danke.
Und nun gehen wir an diesen Radio Day for Future mit den Fridays for Future Aktivistinnen Annika und Clara in die nächste Runde. Jetzt beginnt das Gespräch mit dem Umweltbundesministerium. Bei uns ist Jochen Flassbart, Diplomwirt, viele Jahre Präsident des Naturschutzbundes, auch als NABU bekannt, einige Jahre auch Präsident des Umweltbundesamtes und seit 2013 als Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, wie es jetzt heißt, tätig. Herr Flassbart, guten Tag, schön, dass Sie da sind.
Ja, schönen guten Tag.
Ihre Ministerin Svenja Schulze ist gerade vorgeprescht mit einem Entwurf für ein Klimaschutzgesetz in Deutschland, vorbei am Kanzleramt. Das Kanzleramt ist auch nicht amused, wie wir mitbekommen haben. Ist so ein Vorstoß auch eine Reaktion auf den Druck von Fridays for Future?
Nein, das hat ehrlich gesagt damit nichts zu tun. Insgesamt spüren wir den Druck natürlich von Fridays for Future. Das ist ja auch gut so. Also wir sind ja, wenn man so will, auch Profiteure als Umweltministerium, weil so ständig umstellt von Freunden sind wir nicht gerade. Aber das hatte jetzt damit nichts zu tun. Das ist auch nicht am Kanzleramt vorbeigegangen. Der Entwurf des Gesetzes liegt dort seit Februar. Das sind die Regeln, die wir uns gegeben haben, dass wir das Kanzleramt nicht von den Ministerien aus mit Gesetzesinitiativen überraschen, sondern die sollen das vorher kriegen und dann geht es in die Ressortabstimmung. So, und das hat aber irgendwann auch mal seine Grenze und deshalb haben wir es in die Ressortabstimmung gegeben. Tatsächlich auch vor dem Hintergrund jetzt nicht nur der Proteste der jungen Leute, sondern auch die Europawahl hat ja eine deutliche Sprache gesprochen, dass weit über die Jugend hinaus die Leute den Klimaschutz endlich ernster genommen wissen wollen.
Mhm. Empfinden Sie denn, Annika und Clara, diesen Vorstoß von der Umweltministerin als einen Schritt nach vorne?
Ich würde es nicht sagen. Also ich finde, da ist eindeutig noch keine klaren Maßnahmen zu erkennen und auch auf Sie bezogen. Ich habe gefunden, dass Sie 2011 in einem Interview gesagt haben, dass wir Vorreiter im Klimaschutz sind und Sie waren auch damals der Auffassung, dass wir das EU-Klimaziel 2020 eindeutig schaffen werden. Jetzt ist klar, wir verfehlen das Ganze. Würden Sie sagen, dieses Klimaschutzgesetz ist eine Möglichkeit, dass wir das dann wenigstens noch 2030 erreichen können? Ja.
Sehen Sie, das ist interessant, weil das Argument, dass das Klimaschutzgesetz keine Maßnahmen hat, da sind Sie ganz in Übereinstimmung mit den CDU-Ministerien, mit denen wir uns die ganze Zeit darüber streiten. Das stimmt, da sind keine eigenen Maßnahmen drin. Das soll davon getrennt gemacht werden, sondern das Klimaschutzgesetz soll die Grundarchitektur, also die Grundpfeiler des Klimaschutzes in Deutschland neu aufstellen. Und das Wichtigste dabei ist, dass wir endlich dafür sorgen, dass diejenigen, die Verantwortung für bestimmte Politikbereiche tragen, auch in diesen Bereichen Klimaschutzmaßnahmen verbindlich vornehmen müssen. Und wenn sie es nicht tun, dann auch die negativen Folgen, nämlich Strafzahlungen, tragen müssen. Das ist die Grundstruktur. Und weil Sie auf 2011, damals war ich im Umweltbundesamt, angesprochen haben, wenn ich zurückblicke auf die Zeit, ist der Grund, warum wir im Klimaschutz nicht schnell genug vorangekommen sind, dass Umweltminister von dem, was sie an Möglichkeiten haben, immer zu schwach sind im Vergleich zu Kabinettkollegen, die den Klimaschutz nicht ernst nehmen. Und das wollen wir mit dem Gesetz ändern. Und dann kommen auch die Maßnahmen. Denn wenn ein Verkehrsminister oder ein Wirtschaftsminister, eine Landwirtschaftsministerin keine Maßnahmen vornehmen, dann werden sie es zu spüren bekommen.
Darf ich kurz nachfragen? Würde das zum Beispiel heißen, die Umweltministerin hätte ein Vetorecht bei Entscheidungen, die die Umwelt betreffen, wenn zum Beispiel im Wirtschaftsministerium etwas beschlossen wird zur Energiewende?
Ja, das mit dem Vetorecht, das höre ich immer wieder. Die Tage war das auch wieder in Talkshows zu sehen, dass gesagt wird, man braucht ein Vetorecht oder der Finanzminister hat ein Vetorecht. Ehrlich gesagt, geht das ein bisschen an den Regeln, die wir in der Regierung haben, vorbei. Wenn ein Umweltministerium einer Maßnahme nicht zustimmt, dann gehen wir damit nicht ins Kabinett. Wenn ein Wirtschaftsministerium nicht zustimmt, dann geht es nicht ins Kabinett. Wir gehen nur ins Kabinett mit einstimmigen, einmütigen Beschlüssen. Und das macht es manchmal zäh, aber deshalb braucht man eigentlich auch kein Veto. Es geht aber auch gar nicht darum, dass wir irgendetwas verhindern wollen, was der Verkehrsminister oder der Wirtschaftsminister vorhat. Unser Problem ist doch genau umgekehrt, dass sie nicht genug tun. Und das können wir nicht aktiv herbeizwingen. Und deshalb brauchen wir Regeln, mit denen Verantwortungslosigkeit in bestimmten Politikbereichen eben nicht mehr für den jeweiligen Minister. Ich spreche jetzt gar nicht über aktuelle. Das ist ja ein Mechanismus, den wir über viele Jahre haben wollen. Und wir müssen es zusammenbringen, dass diejenigen, die Verantwortung tragen, haben sie dann auch Nutzen für den Klimaschutz. Und wenn sie es nicht tun, dass sie es zu spüren bekommen.
Nun ist aber im neuen Haushaltsentwurf von Olaf Scholz sind pro Jahr 100 Millionen Euro für den Ankauf von Emissionsrechten eingeplant. Heißt es nicht, dass Sie schon erwarten, dass die einzelnen Ministerien ihre Klimaziele verfehlen? Und wäre dieses Geld nicht viel sinnvoller in effektiven Klimaschutz investiert?
Ja, da haben Sie völlig recht. Darauf zielt auch das gesamte Klimaschutzgesetz ab. Das, was wir jetzt an Zahlungen im Budget von Finanzminister Scholz vorgesehen haben, sind Zielverfehlungen aus den letzten Jahren. Wir werden ja, das ist eben von Ihnen auch schon gesagt worden, nicht nur unsere nationalen Klimaschutzziele, die wir uns selbst gegeben haben, die auch etwas ambitionierter sind als das europäische, nicht erreichen, sondern wir werden auch unsere europäischen Pflichten nicht erreichen bis zum Jahre 2020, also auch schon in den Jahren 17, 18, 19. Und dafür kommen wir an Zahlungen nicht mehr vorbei. Ich meine, 100 Millionen klingen sicher viel Geld. Glaube ich, geht das den allermeisten so. Aber das wird noch vergleichsweise kleines Geld sein im Vergleich zu dem, was wir zukünftig zahlen müssten, wenn wir weiter so schludrig umgehen. Und das darf nicht sein. Und deshalb brauchen wir eine andere gesetzliche Regelung.
Und vor allem, was wir zahlen werden, wenn wir die Klimakrise nicht aufhalten können. Also ich meine, die Folgen sind ja verheerend. Das wird uns einiges mehr Geld kosten.
Ja, das kommt noch obendrauf und das ist tatsächlich das noch viel stärkere Argument. Aber da diese Kosten üblicherweise nicht bei denen direkt anfallen, dieses Verursachen, also die ganz großen Klimaschäden, die gibt es ja jetzt schon auf der Welt und nur zu einem geringeren Teil bei uns. Also gerade mal die Dürre im letzten Jahr, da wurde es dann mit einem Mal auch sehr offenkundig. Aha, das findet ja nicht nur auf der südlichen Halbkugel statt, sondern auch bei uns. Aber im Grunde müssen wir dafür sorgen, dass diejenigen, die Veränderungen herbeiführen können und auch müssen, dass die es dann auch wirklich tun.
Schieben Sie da gerade nicht total die Verantwortung von Deutschland auf andere Länder?
Nein, das tue ich überhaupt nicht. Aber ganz und gar nicht. Ich sage nur, dass die Schäden, die im Augenblick auftauchen, weit überwiegend außerhalb unseres Landes stattfinden. Und das wäre ein großes Missverständnis. Ich finde das zutiefst unanständig, weil wir natürlich Teil, sogar ein gewichtiger Teil dieser Probleme sind. Manchmal sagen ja Leute, nicht die Fridays for Future, die anderen, dass wir ja nur für 2% der Emissionen weltweit verantwortlich sind. Wir können
das ist unglaublich viel.
Ja, was unglaublich viel ist und vor allem, weil unser Pro-Kopf-CO2-Ausstoß höher ist als in den allermeisten Ländern der Welt und vor allem, weil es die Industrieländer wie auch Deutschland sind, die ja in der Vergangenheit sehr viel dazu beigetragen haben.
Aber nochmal zurück zum Klimaschutzgesetz. Ist nicht jede ist nicht jede Verantwortung oder jede Pflicht, die man sich auferlegt, irgendwie lachhaft, wenn es dafür keine konkreten Konsequenzen gibt. Also in dem ganzen Entwurf gibt es keine konkreten Konsequenzen dafür, was passiert, wenn Ministerien ihre Ziele verfehlen. Und wenn es keine Konsequenzen gibt, warum dann die Motivation, es überhaupt einzuhalten?
Ja, aber dann, das stimmt einfach so nicht, sondern das Gesetz, und deshalb wird es ja auch so sehr bekämpft, ist nämlich genau andersrum. Es ist erstmals so, dass es Konsequenzen gibt.
Aber die sind nie festgeschrieben. Es soll Konsequenzen geben, aber es wird nie spezifiziert, worin die bestehen sollen.
Die sind festgeschrieben, und zwar darin, dass ein Ministerium, das in seinem Bereich die CO2-Grenzwerte, die CO2-Zielwerte, sind ja keine Grenzwerte, Zielwerte nicht einhält, muss dann die Zahlungen, die erforderlich sind, um Zertifikate aus dem Ausland zu kaufen, Berechtigungen aus dem Ausland zu kaufen, aus seinem Etat bezahlen. Das sieht das vor. Das
aber ist Entschuldigung. Bewegt das wirklich was? Weil das ist so ein bisschen wie Ablasshandel, nicht wahr? Also dann bricht man halt, durchbricht man halt die Grenzwerte und zahlt sich halt raus. Also ist das wirklich ein Mechanismus, der greift?
Und vor allem wird auch durch, wie Sie vorhin erwähnt haben, CDU, CSU-PolitikerInnen oft gesagt, dass die Finanzierung nicht geklärt ist und gar nicht die Ministerien wissen, wie sie das überhaupt bewerkstelligen sollen.
Ja gut, da habe ich aber eine Antwort drauf. Dann sollen sie ordentlichen Klimaschutz machen. Dann brauchen sie auch nichts zu zahlen. Und es geht auch nicht um Ablasshandel. Also sagen wir mal, das Schöne am Ablasshandel ist ja, dass es immer noch vergleichsweise günstig war. Ja, war ja eine Erfindung sozusagen, mit kleiner Münze seine großen Sünden freizukaufen. Und das wird eben nicht gehen, weil es teuer wird. Und dann muss ein Ministerium schon sehr genau überlegen, mache ich nicht doch besser eine andere Verkehrspolitik, als dass ich das Geld dafür nutze, es beispielsweise für Klimaschutzmaßnahmen in Bulgarien oder Ungarn oder wo auch immer einzusetzen.
Versprechen Sie uns denn, Herr Flassbart, dass das Klimaschutzgesetz bis Ende 2019 in trockenen Tüchern ist?
Ich kann gar nichts versprechen, weil das ja nicht allein in meiner Hand liegt. Ich kann nur sagen, wir haben mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums, die alle genauso wie ich wahnsinnig darunter leiden, dass wir so eine schlechte Klimabilanz haben. Wir haben etwas auf den Tisch gelegt, von dem wir glauben, dass damit strukturell Deutschland seine Klimaschutzziele einhalten kann, weil dann die Ministerien zu den konkreten Maßnahmen, die von den beiden Kolleginnen eingefordert worden sind, dann auch kommen müssen. Im Augenblick ist es so, dass wir eine Ressortabstimmung eingeleitet haben, die vom Kanzleramt nicht gewünscht war, und dass die Inhalte des Klimaschutzgesetzes auch derzeit noch von Teilen der Bundesregierung abgelehnt werden. Und deshalb kann ich nichts versprechen.
Noch mal eine konkrete Nachfrage. So, ich glaube, das ist jetzt gerade so ein bisschen, ist nicht für jeden vielleicht verständlich, was wir hier reden. Deswegen nochmal konkret. Sie sind ja jetzt seit 1979 sind Sie beim Naturschutzbund. Sie haben bei Biodiversitätskonventionen mitgearbeitet und so weiter. Sie sind ja schon sehr lange aktiv. Trotzdem haben wir jetzt ein Artensterben von 42% von Tier- und Pflanzenarten, Pilzarten, die gefährdet sind. So würden Sie wirklich von innerer Überzeugung sagen, dieses Naturschutzgesetz ist jetzt das, worauf Sie die letzten 40 Jahre hingearbeitet haben, das, wofür Sie sich eingesetzt haben, das wird jetzt dadurch realisiert, würden Sie das behaupten?
Ja, sagen wir mal so, ich hoffe, dass euch das nie so gehen wird. Natürlich, das stimmt. Ich engagiere mich, seitdem ich in Ihrem Alter war. Und habe ehrlich gesagt über mein gesamtes Engagement, ehrenamtlich erst und dann beruflich, immer ziemlich viel Gegenwind erlebt. Und mir jetzt auch noch vorhalten zu lassen, dass ich mir sozusagen die Verfehlungen, die aufgrund derer entstanden sind, die immer gegen ausreichenden Klimaschutz, Naturschutz, Umweltschutz gewesen sind, das finde ich nicht ganz okay.
Ja, aber ja. Sie setzen sich ja für das Gesetz ein. Das heißt, Sie stehen wirklich dafür und sagen, ja, ich habe jetzt endlich, damit wurde was erreicht, womit ich auch in meinen jungen Jahren zufrieden gewesen bin.
Ja, das tue ich. Und es ist genau Ergebnis dieser Analyse. Warum ist das eigentlich so, dass Umweltministerinnen und Umweltminister in den letzten sogar 20 Jahren nicht erfolgreich genug gewesen sind? Weil das ist ja keine neuere Entwicklung, sondern seit 20 Jahren reicht in keinem einzigen Jahr die jährliche Minderung aus, um unsere Klimaschutzziele wirklich zu erreichen. Mit Ausnahme der Wirtschaftskrise, der Finanzkrise 2009, 2010, das hatte aber nichts mit Umweltpolitik zu tun, sondern einfach was mit Gaunern, die Weltfinanzmärkte durcheinander gebracht haben. So, und deshalb haben wir überlegt, wie kann man ein Gesetz so konzipieren, dass es nicht nur 4, 5, 6 sinnvolle Maßnahmen hat, sondern dass es strukturell die Politik in die Lage versetzt, gute Ergebnisse zu liefern.
Gut, aber der Frust, wenn Sie so über Ihre Jahrzehnte zurückblicken, ist der nicht auch manchmal groß, so groß, dass Sie vielleicht auch, dass es für Sie auch Zeit für eine andere Regierungskonstellation ist?
Ja, dazu gibt es zweierlei zu sagen. Einmal, Frustrierte werden diese Welt nicht retten. Deshalb bin ich genetisch optimistisch.
Immun gegen Frustration.
Ganz genau. Ja, nicht jeden Tag, nicht jede Minute, aber generell schon. So, und ob das andere politische Konstellationen besser können, das weiß ich nicht. Wird am Ende auch der Wähler entscheiden. Ich finde, diese Regierung ist jetzt gewählt und diese Regierung hat die Verantwortung, ordentliche Klimapolitik zu machen. Und das ist ja das, worüber ich jeden Tag streite.
Das heißt, es ist für Sie noch moralisch vertretbar, in einer Bundesregierung zu arbeiten, wo Parteien dabei sind, die seit 12 Jahren an der Regierung sind und bis dato einfach nicht geschafft haben, irgendwas gegen die Klimakrise zu tun?
Ja, das ist für mich keine moralische Kategorie, sondern ich tue jeden Tag mein Allerbestes, um mehr Klimaschutz herauszuholen. Da kann man natürlich Fragezeichen dran machen. Und wenn der Frust noch größer würde oder wenn er entstehen würde, entgegen meiner Art, dann stellt sich für jeden natürlich dann auch die Frage, kann ich das eigentlich noch verantworten? Ich glaube, dass wir jetzt gute Chancen haben, gerade auch, weil es die Proteste gibt. Und ehrlich gesagt, das ist ja auch Ihr Verdienst, dass jetzt plötzlich Leute Klimaschutz in den Mund nehmen, die bis vorgestern noch nicht wussten, wie man das buchstabiert. Und das gibt uns auch ein Stück Rückenwind. Und insofern hoffe ich, dass wir auch gute Ergebnisse erzielen.
Aber es nutzt nichts, es nur in den Mund zu nehmen, wenn man dann nichts tut.
Ja, das ist absolut richtig. Das war ja auch nur sozusagen symbolisch gemeint. Es gibt jedenfalls jetzt viele Bekenntnisse dazu. Und wenn die nicht eingelöst werden, dann glaube ich aber, dass diese Parteien auch abgestraft werden. Weil
sind sie ja schon.
Ja, sind sie schon. Sie haben einen ersten Vorgeschmack jedenfalls gekriegt. Und sagen wir mal, es ist eins, Dinge nicht ordentlich voranzubringen. Aber wenn man dann sagt, jetzt habe ich es verstanden und jetzt mache ich es. Und wenn man es dann trotzdem wieder nicht tut, das kann ich ehrlich gesagt niemandem raten.
Sagt Staatssekretär Jochen Flassbart aus dem Bundesumweltministerium heute hier am Radio 1 for Future Tag im Gespräch mit Clara und Annika von Fridays for Future. Herr Flassbart, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön.
Gerne.
Radio 1 legt die Stirn in Falten und fragt, seid ihr noch zu retten? Und mit ihr ist die Generation gemeint, die für einen radikalen klimapolitischen Wandel kämpft. Klimaaktivisten wie Annika und Clara, bei denen ich mich jetzt schon mal bedanke, dass sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank.
Danke, dass wir hier sein dürfen.
So, jetzt so die Sportreporter-Frage. Wie war vor allem natürlich das Gespräch mit Herrn Flassbart? Was hat es gebracht?
Also ich war so ein bisschen enttäuscht, wir haben ja so ein bisschen über die Konsequenzen geredet, wenn die Ministerien ihre Ziele nicht einhalten und dass da das Ankaufen von CO2-Zertifikaten als legitime Lösung oder überhaupt als Konsequenz angesehen wurde, weil im Endeffekt ist es ein totaler Ablasshandel meiner Meinung nach und man kann nicht sagen, man erkauft sich Klimaschutz. Nee. Das funktioniert nicht und das Konzept, das ist bizarr.
Ja, und für mich, ich habe das Gefühl, da sind noch sehr viele Fragen offen und da ist so eine lose Idee da, aber wie das Ganze so wirklich funktionieren soll, ist sowohl dem Umweltministerium als auch den anderen Ministerien einfach noch nicht klar.
Mhm. Man hat das Gefühl, die klopfen sich jetzt auf den Rücken, so wir haben jetzt ein Gesetz, das irgendwie der Jugend versucht entgegenzugehen.
Obwohl aber unsere Forderung ja auch seine Aussage nach eindeutig noch ignoriert werden und wirklich? Dieses Klimaschutzgesetz nichts mit uns zu tun hat.
Er hat jetzt selber gesagt, das Gesetz hat nichts mit uns zu tun und da hat man das Gefühl, dass wieder mal die Jugend ignoriert wird, was sich vielleicht auch an der Wahlurne noch nächstes Mal zeigen wird. Aber man hat das Gefühl, die Jugend wird mal wieder ignoriert, es wird mal wieder Scheinpolitik betrieben in gewisser Weise.
Auf jeden Fall.
Und das ist ziemlich schade.
Okay, das ist also das Resümee nach diesem Gespräch mit Herrn Flassbart aus dem Bundesumweltministerium. Jetzt würde mich nochmal interessieren, wie es bei Ihnen weitergeht. Also Sie studieren ja bereits im Fach Ökologie, Annika. Clara, ist das jetzt auch sozusagen eine Steilvorlage, diese Arbeit bei Fridays for Future, die entsprechenden Studienfächer anzugehen?
Also ich möchte mal Medizin studieren. Ich versuche dieses Jahr noch in die Charité reinzukommen oder das folgende Jahr darauf. Also ich werde mich auf jeden Fall aktivistisch weiter engagieren. Ich finde, es gibt so viele Bereiche im Leben, wo man Menschen helfen und retten kann. Und ich finde, Klimaschutz ist ein unglaublich wichtiger Aspekt. Und ich glaube, man kann das gut verbinden.
Annika, können Sie sich vorstellen, in die Politik zu gehen? Vielleicht wie Herr Flassbart Verantwortung übernehmen und dann auch durch die Institutionen zu gehen?
Also in näherer Zukunft werde ich erstmal weiterhin streiken gehen, bis die Politik uns hört Und dann mal sehen, Macht kann sich auf viele Art und Weisen aufbauen und das ist eine Kombination aus mehreren Faktoren und vielleicht kann ich auch die Politik überzeugen, uns zu hören, indem ich die Politik werde, wer weiß.
Ja, dieser Radio Day hat ja, wie schon vorhin erwähnt, die Überschrift »Seid ihr noch zu retten?« Wie lautet denn die Antwort am Pfingstmontag?
Ich glaube, wenn sie sich genug anstrengen, dann schon. Ich würde den Kommentar sowohl auf die Politik als auch das Klima beziehen. Ich finde, beim Klima ist auf jeden Fall was zu retten. Ich meine, wir befinden uns gerade in der Klimakrise. Die kommt nicht erst. Wir befinden uns in einer Krise. Aber wir können diese Krise noch, sagen wir, lindern oder abschwächen, wenn wir jetzt aktiv handeln. Wenn jeder jetzt sagt, er kommt am Freitag zum Streik, er setzt sich jetzt ein, er wählt umweltschützende Parteien. Er setzt sich aktiv privat und in der Politik für Klimaschutz ein. Und ob die Politiker, die das dann noch ignorieren, zu retten sind, das wird sich zeigen.
Ja, und wenn ihr, die gerade zuhören wollt, dass wir noch zu retten sind, dann unterstützt uns, kommt zu den Streiks. Gibt gerade eine große Petition namens Klimanotstand, die wir auch als Fridays for Future unterstützen. Unterschreibt die Petition, setzt euch ein und werdet aktiv.
Annika Hombücher und Clara Marissa Meyer von Fridays for Future sind hier bei Radio 1 zu Gast gewesen. Vielen Dank für euren Besuch.
Dankeschön.
Danke, dass wir da sein durften.